Augen zusammen und Signal an. Okay. Ja, guten Morgen. So, ihr seid entspannt. So richtig zwischen den Jahren. Neudeutsch nennt man das, glaube ich, cozy. Ja, alle ganz entspannt. Ich werde euch ein bisschen aufkratzen heute, versprochen. Aber es ist ein positives Aufkratzen, Aufwühlen. Davon bin ich überzeugt. Zu Beginn möchte ich einmal noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir jetzt nach Weihnachten uns wieder neu und immer wieder auf dich besinnen dürfen. Herr, und ich bitte dich, dass du heute Morgen diese Predigt, diesen Gottesdienst weiterhin nutzt, um zu uns zu sprechen, Herr. Ich bitte dich, dass du jegliches Hindernis der Kommunikation wegnimmst, sei es Unkonzentriertheit, Müdigkeit oder schlechte Ausdrucksweise von mir, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du wirklich Botschaft von Herz zu Herz ermöglichst. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der spricht. Amen. Gerade liegt Weihnachten hinter uns und das ist doch ein Fest von Freude pur, oder? Naja, fast immer. Manchmal ploppt an Weihnachten dann doch etwas auf, so schmerzhafte Erinnerungen, zerbrochene Beziehungen aus der Vergangenheit, Familien, Freundschaften, die kaputt gegangen sind, an die man sich zurückerinnert. Diese Gefühle und Erinnerungen an zerstörte Beziehungen, und damit meine ich nicht irgendwelche kleinen Streitigkeiten, sondern wirklich der Bruch einer Beziehung, das erinnert mich an ein Bild aus dem vergangenen November. Und zwar seht ihr dort eine sehr neue Brücke, errichtet in China, sollte eine Fahrersparnis von über 3 Stunden ermöglichen. Diese ist im November diesen Jahres einfach so weggebrochen. Ja? Nicht einfach so, sondern es gab eine Ursache, einen Erdrutsch, wodurch danach jegliches Fundament nicht mehr gehalten hat. Der Bruch einer Beziehung ist wie eine Brücke, die so weggebrochen ist. Eine Brücke verbindet ein Ort mit einem anderen, ein Herz mit einem anderen. Es geht um Herzensbrücken heute und wie Herzensbrücken wieder neu aufgebaut werden kann. Aber mindestens wie man damit umgehen kann. Und diese Predigt hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie hat den Anspruch, Josefs Sicht, Josefs Teil der Geschichte dazu beizutragen. Und ich hoffe und bin überzeugt, für dich ist etwas dabei. Ja? Wie können Herzensbrücken wieder aufgebaut werden? Und wir schauen uns das anhand von Josefs Geschichte an. Und ich möchte euch ganz kurz einen Abriss geben, was vor unserem Text, vor unserem Teil der Geschichte passiert ist. Und Rahel wird dann gleich uns die Geschichte in einer Zusammenfassung vorlesen. Josef wurde wegen des Neids seiner Brüder verkauft. In Ägypten hat er dank Gottes Führung die Gunst von dem Potiphar, das war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, arbeitet. Die Frau von Potiphar, die belügt ihren Mann, sodass Josef schließlich ins Gefängnis geworfen wird. Über Umwege kommt er dazu, die Träume mit Gottes Hilfe des Pharaos zu deuten. Durch sein Gottvertrauen, sein Mut und seine Weisheit wird er schließlich zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und hier beginnt unser heutiger Abschnitt. Es wären 3 Kapitel, ja, deswegen gibt es eine kleine Zusammenfassung an der Stelle.
Wegen einer schweren Hungersnot schickt Jakob seine Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Josef, den seine Brüder Jahre zuvor verkauft hatten, ist inzwischen der mächtigste Mann nach dem Pharao. Als seine Brüder vor ihm erscheinen, erkennen sie ihn nicht, doch Josef erkennt sie sofort. Er begegnet ihnen streng, beschuldigt sie der Spionage und stellt sie auf die Probe. Um ihre Ehrlichkeit zu prüfen, verlangt er, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin nach Ägypten bringen. Simeon behält er als Geisel zurück. während die übrigen Brüder mit Getreide nach Kanaan zurückkehren. Heimlich lässt Josef ihnen das Geld wieder in die Säcke legen, was sie in große Angst versetzt. Zu Hause berichten die Brüder vom Geschehen und Jakob weigert sich zunächst, Benjamin ziehen zu lassen, da er bereits Josef verloren glaubt und weitere Verluste fürchtet. Als das Getreide jedoch aufgebraucht ist und die Hungersnot anhält, erklärt Judah, dass eine Rückkehr nach Ägypten ohne Benjamin unmöglich sei. Er übernimmt die Verantwortung für den Jungen. Schließlich gibt Jakob nach, schickt Benjamin mit und lässt Geschenke sowie das doppelte Geld mitnehmen. In Ägypten empfängt Josef die Brüder freundlich und lädt sie zu einem Festmahl ein. Simeon wird freigelassen. Josef ist tief bewegt, als er Benjamin sieht, verbirgt seine Gefühle jedoch. Die Brüder werden nach ihrem Alter geordnet gesetzt und Benjamin erhält besondere Aufmerksamkeit. Danach lässt Josef erneut Getreide in ihre Säcke füllen, gibt ihnen das Geld zurück und lässt zusätzlich seinen silbernen Becher heimlich in Benjamins Sack legen. Kaum haben die Brüder die Stadt verlassen, werden sie eingeholt und des Diebstahls beschuldigt. Der Becher wird in Benjamins Sack gefunden. Die Brüder kehren verzweifelt zu Josef zurück. Dieser erklärt, dass nur Benjamin als Sklave bleiben müsse, während die anderen heimkehren dürfen. Daraufhin hält Judah eine bewegende Rede. Er schildert Jakobs Leid und die Bürgschaft, die er selbst übernommen hat. Judah bietet an Benjamins Stelle als Sklave zu bleiben, um seinen Bruder seinen Vater vor weiterem Schmerz zu bewahren.
Eine bekannte Geschichte für viele von uns. In dieser Geschichte verbergen sich mindestens drei Punkte aus meiner Sicht, die etwas damit zu tun haben, Herzensbrücken wieder aufzubauen. Und zwei Punkte, die Gottesperspektive betonen. Die fünf Punkte sind: erwarte eine Begegnung, zweitens prüfe die Substanz, drittens sei bereit zur Vergebung, viertens halt die Augen auf für Gottes Plan und fünftens fokussiere deine Versöhnung mit Gott. Und zum Schluss werdet ihr aktiv werden. Versprochen. Okay? Gut. Erstens, erwarte eine Begegnung. Ja, Josef, der herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. So kamen auch seine Brüder zu ihm. Sie verneigten sich tief vor ihm. Josef erkannte sie sofort und ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? Fragt er ungnädig. Aus dem Land Kanaan, antworteten sie. Wir sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Seine Brüder erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte sie. Die Situation ist so, dass Josef als derjenige, der Verantwortung hat für Getreide, sich das auch nicht nehmen lässt, es persönlich zu verkaufen. Warum genau, wird aus dem Text nicht klar. Hat er vielleicht schon da im Blick, dass er seinen Brüdern begegnen könnte, wenn er es tut, wenn er das Getreide persönlich verkauft, wenn er persönlich verantwortlich ist? Oder ist er nur jemand, der seine Verantwortung besonders wahrnimmt? Das dafür spricht sein Lebenszeugnis bis zu diesem Zeitpunkt. Die Menschen kommen von überall her und er erkennt seine Brüder sofort, sie ihn aber nicht. Es ist ja auch logisch. Sie glauben, dass er tot ist. Zusätzlich sieht er komplett anders aus, spricht über einen Dolmetscher mit ihnen. Sollten sie da auf die Idee kommen, dass das ihr, in Anführungszeichen, toter Bruder ist? Ja? Dass er sie erkennt, naja, das ist schon viel einfacher. Es sind Hirten aus Kanaan. Könnte sein, dass sie irgendwie für ihn bekannt sind, sowieso. Dann sind es auch noch Brüder, eine größere Gruppe. Ist der Schluss direkt gezogen. Zusätzlich werden die auch sicherlich noch irgendwie ähnlich ausgesehen haben. Ja? Ich glaube aber auch, dass Josef seine Brüder bereits erwartet hat. Er wusste, die Hungersnot ist nicht nur auf dieses Land beschränkt. Sie kommen von überall her. Und wenn dann schon die Ersten so aus Kanaan anfingen zu kommen, dachte er sich sicherlich, wow, da könnten auch meine Brüder beikommen. Er bereitet sich innerlich auf diese Situation vor. Das zeigt seine Nicht-Spontan-Reaktion. Ja, seine Reaktion, dass er sich nicht zu erkennen gibt, ist nicht spontan veranlagt. Auch in der Vergangenheit hat Josef nicht spontan auf Situationen reagiert, sondern sich vorher überlegt, wie er reagieren möchte, was er sagen möchte, was er nicht sagen möchte. Er hat sich überlegt, wie möchte ich reagieren, wie möchte ich mich verhalten, wenn ich den Personen begegne, mit denen ich diesen Beziehungsbruch hatte. Er macht sich eine Art Bauplan für eine mögliche Beziehungsbrücke. Was wäre wichtig, damit wir wieder in Beziehung treten könnten? Nicht einfach so ad hoc, ja, wir gucken mal, was passiert. Sondern er macht sich vorher Gedanken. Und auch so sind wir, glaube ich, herausgefordert mit Personen, wo wir einen Bruch haben in der Beziehung, dass wir uns überlegen, wie wir diesen Personen begegnen möchten. Wie möchtest du dich verhalten? Was möchtest du sagen? Und was möchtest du genau nicht sagen? Zweitens, prüfe die Substanz. Durch seine Vorbereitung hat Josef die Möglichkeit, sehr klug zu handeln. So prüft er an mehreren Stellen den entwickelten Charakter seiner Brüder. Denn er unterstellt seinen Brüdern erstmal was Positives. Er unterstellt ihnen, es ist möglich, dass der Charakter, die Wesenszüge, die zu einem Bruch der Beziehung geführt haben, dass die sich verändert haben könnten. Das ist nichts Leichtes. Wir Menschen, wir sortieren gerne in Schubladen ein, in denen man auch nicht mehr so einfach rauskommen kann. Einmal kennengelernt, einmal eine negative Erfahrung, rein in die Schublade, zu, vernagelt, Panzerband, Ende aus. Aber Josef nicht. Er unterstellt erstmal, da ist eine Entwicklung möglich, die ich testen könnte. Und es gibt 4 Stellen, das wird jetzt gleich ein bisschen Arbeit, aber ich verspreche euch, es lohnt sich, 4 Stellen, wo er prüft. Die erste Stelle ist bei der ersten Anreise. Die Brüder werden erst ins Gefängnis geworfen, 3 Tage, dann werden sie rausgeholt. Sie sollen ihren Bruder Benjamin mitbringen. Simeon wird als Pfand im Gefängnis gehalten. Da sagten sie zueinander, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber nicht darauf gehört. Jetzt müssen wir dafür büßen. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr sollt ihm nichts tun, warf Ruben ihnen vor. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören und jetzt werden wir sterben, weil wir seinen Tod auf dem Gewissen haben. Sie wussten nicht, dass Josef alles verstand, denn er hatte davor durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Nun verließ er den Raum, weil er weinen musste. Die Brüder gestehen ihre Schuld ein. Die gestehen ein, sie haben falsch an Josef damals gehandelt. Und das ist ein notwendiger erster Schritt. Und dass sie diesen Schritt gehen, das ermöglicht ihnen Josef dadurch, dass er sich gar nicht erst zu erkennen gibt und gar nicht an Anzeichen gibt, dass er ihre Sprache versteht. Ja? Es ist wie ein planierter Untergrund für die Brücke, die entstehen kann. Ja? Da ist wieder etwas Tragfähiges, worauf aufgebaut werden kann. Viele sagen, okay, das reicht mir jetzt schon aus, wenn die Person doch gesagt hat, dass sie falsch liegt. Josef geht einen Schritt weiter und überlegt sich noch mehr, um den Charakter zu entdecken. Er fragt sich, wie hat sich der Charakter wirklich verändert? Ist eine Nähe auch zu der Nähe zu seinen Brüdern, ist die auch langfristig tragfähig? Ist sie langfristig möglich? Josef sorgt schließlich dafür, dass den Brüdern ihr Geld wieder in ihre Getreidesäcke gelegt wird. Als sie dann das nächste Mal zurück in Ägypten sind, machen sie Folgendes. Sie sagten zu ihm, Herr, wir waren schon einmal hier und kauften Getreide. Diesmal sprechen sie mit dem Hausverwalter von Josef. Als wir auf dem Heimweg in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, fanden wir darin das gesamte Geld, mit dem wir das Getreide bezahlt hatten. Wir haben es wieder mitgebracht. Wir haben noch mehr Geld dabei, um neues Getreide zu kaufen. Es ist uns ein Rätsel, wer das Geld in unsere Säcke gelegt hat. Josef konnte womöglich kein Geld von seinen Brüdern wirklich annehmen für das Getreide und hat sich deswegen entschieden, ihnen das Geld wieder zurückzugeben in den Getreidesäcken. Oder er wollte ihnen einfach, beziehungsweise seinem Vater, einfach was Gutes tun direkt. Wie auch immer, er gab seinen Brüdern damit auch die Gelegenheit, ihre Ehrlichkeit unter Beweis zu stellen. Schließlich entscheidet sich Josef, seine Brüder nochmal im Palast zu testen, als sie die zweite Reise nach Ägypten unternommen haben. Josef wies jedem seiner Brüder einen Platz zu. Und zu ihrer großen Überraschung setzte er sie nach ihrem Alter geordnet, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ihr Essen wurde ihnen von Josefs Tafel serviert. Für Benjamin ließ Josef das meiste auftragen. 5-mal so viel wie für seine Brüder. Und sie tranken und feierten in ausgelassener Stimmung. Das sollte mal jemand an Weihnachten wagen, ja? Eine Person kriegt 5 Pfännchen im Raclette, alle anderen nur 1. Ja? So, Josef testet damit den Charakter seiner Brüder, indem er Benjamin eindeutig bevorzugt und geht an das Kernproblem seiner Brüder wieder dran. Ja, sie haben ihn ja damals verraten, weil sie eifersüchtig und neidisch waren. Und er testet, ist diese Eifersucht, dieser Neid immer noch so stark ausgeprägt? Ja oder nein? Werden die jetzt auf Benjamin losgehen? Werden die sich aufregen darüber? Und wir lesen nur, sie feierten einfach ausgelassen. Ja, ist eben so. Gut, hat einer eben mal mehr. Ist doch auch okay. Ja? Die Brüder reagieren nicht negativ. Ja? Und schließlich überprüft Josef noch ein letztes Mal den Charakter seiner Brüder. Nämlich, ob sie füreinander einstehen werden. So wie sie es für ihn nicht getan haben. So wie seine Brüder, nur ausgenommen Ruben, der für ihn mehr oder weniger halbherzig Partei ergriffen hat, würden sie jetzt für Benjamin gerade stehen. Und so legt er diesen silbernen Becher in den Sack von Benjamin und bezichtet ihn des Diebstahls. Benjamin wird mit diesem Becher erwischt. Und Juda steht mit ganzem Herzen und allem, was er kann, für Benjamin ein. Bitte, mein Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hier bleiben und lassen Sie den Jungen mit seinen Brüdern zusammen heimkehren. Denn wie kann ich zu meinem Vater zurückkehren, wenn der Junge nicht bei mir ist? Ich kann nicht mit ansehen, welchem Schmerz ihm das zufügen würde. Josef erkennt, seine Brüder haben sich verändert. Der Charakter, die Persönlichkeit, das, was sie definitiv voneinander getrennt hat, das ist nicht mehr da. Sie lassen sich nicht im Stich. Juda würde sich sogar für seinen eigenen Bruder opfern. Juda denkt auch bei allem an seinen Vater. Es ist nichts zu spüren von dem früheren Fehlverhalten seiner Brüder, was da war. Und Josef überprüft, ob die Charakterveränderungen wirklich stattgefunden haben. Ist das, was die Brücke zerstört hat, greift es immer noch an? Oder ist das, was die Brücke zerstört hat, vergangen? Josef sieht, seine Brüder gestehen ihre Schuld ein. Sie sind ehrlich, sie sind nicht mehr neidisch und sie lassen sich nicht gegenseitig im Stich. Das ist eine Basis für eine Beziehungserneuerung. Wie ist es bei uns? Allzu oft sind wir dann beim ersten Schuldeingeständnis, ach ja, komm, schwamm drüber. Machen wir doch einfach mal weiter. Er hat sich doch entschuldigt, ist doch schon genug, oder? Ist das nicht ein Schnellschuss? Weil wir uns nicht mit diesem unangenehmen, wirklich prüfenden Aspekt auseinandersetzen wollen? Aber wer sein Herz unbegründet öffnet, riskiert erneut überflüssige Verletzungen. Und dein Herz ist das Wertvollste an dir. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und damit meine ich nicht, dass man Menschen keine zweite Chance geben sollte. Damit meine ich nicht, dass man keine Vergebung aussprechen kann trotzdem. Ja, dazu kommen wir nochmal gleich. Sondern es geht darum zu checken, ist die Basis einer Herzensbeziehung eines gemeinsamen Weges wiedergegeben, bevor ich diesen Weg gehe und wieder so extrem verletzt werde. Du tust nichts Gutes, wenn du manipulative, zerstörerische Menschen weiter an dein Herz lässt und sie sinnlos dein Herz verletzen lässt. Damit tust du nichts Gutes. Gibt es eine Veränderung, eine Abkehr von diesen zerstörerischen Wesenszügen der Person, wo der Beziehungsbruch entstanden ist? Das gilt es zu überprüfen. Drittens, jetzt klingt es wieder frommer, sei bereit zur Vergebung. Ja? Es sind die Baumaschinen, die dann tatsächlich die alten Trümmer beseitigen und helfen, die Brücke zu bauen. Das ist diese Baumaschinen, das ist die Vergebung, die wir aussprechen. Josef hatte lange Zeit, über das Vergehen seiner Brüder nachzudenken. Und dennoch hören wir nicht einmal Vorwürfe von Josef. Er ist kein leidender Charakter, sondern selbst im Gefängnis spricht er davon, ich bin hier zu Unrecht, aber klagt seine Brüder nicht mehr an. Es spricht dafür, dass er seinen Brüdern längst Vergebung ausgesprochen hat. Und es ist wichtig, Vergebung auszusprechen. Denn das, woran du dich festhältst, beeinflusst deine Identität. Und bei Josef ist dieser negative Einfluss nicht erkennbar. Und so kommt es zur Versöhnung. Josef sagt, kommt her zu mir. Und sie kam näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt, aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Josef spricht ihnen Vergebung aus. Macht euch keine Vorwürfe, sagt er. Er ist bereit zur Versöhnung, weil er vergeben hat. Es sind zwei verschiedene Sachen. Versöhnung bedeutet, man geht wieder einen gemeinsamen Lebensweg mit einer Herzensbeziehung. Vergebung bedeutet, die Verletzung belastet mich nicht mehr und ich wäre bereit zu einer Versöhnung mit den zuvor genannten Punkten, die wichtig sind. Wie sieht es bei dir aus? Hast du bereits Menschen vergeben, wo es notwendig wäre? Und wir sind dazu aufgefordert. Es ist nichts, was wir einfach mal so als mögliches Add-on als Christen irgendwie machen könnten, wenn wir denn mal wollten oder so. Wir lesen im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Das Maß, was wir an Vergebung an andere anlegen, soll das Maß der Vergebung Gottes an uns sein. Und wie viel Vergebung brauchen wir von Gott? Wir brauchen die absolute Vergebung für alles. Ja? Und warum sollten wir weiterhin an diesen Trümmern von Brücken, die irgendwann mal da waren, an unserer Herzensinsel festhalten? Weil wenn ihr immer weiter überall ganz viele Trümmer von Brücken um euch herum an dem Rand eurer Insel habt, was habt ihr dann? Dann habt ihr eine Mauer. Dann habt ihr euch zugemauert und seid nicht mehr bereit für neue Herzensbeziehungen. Und ich weiß, manchmal fällt es sehr schwer zu vergeben. Es darf aber auch ein Prozess sein, der seelsorgerlich begleitet wird. Der erste Schritt ist, die Entscheidung zu sagen, ich möchte vergeben. Noch nicht ich vergebe, sondern ich möchte Vergebung aussprechen. Und alles Weitere darf ein Prozess, ein Weg sein. Manchmal kommen Versöhnungen nicht zustande, auch wenn Vergebung ausgesprochen worden ist, weil die oben genannten Punkte nicht gegeben sind. Dann helfen uns aber die nächsten zwei Punkte besonders. Viertens, halte die Augen auf für Gottes Plan. Josef blickt zurück, er blickt auf den Verrat seiner Brüder, er blickt auf den Verkauf nach Ägypten, seine Zeit bei Potiphar, seine Zeit im Gefängnis und schließlich, wie er beim Pharao war und zum zweitmächtigsten Mann mal eben befördert worden ist. Und er sagt zu seinen Brüdern, Gott selbst hat mich schon vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Josef führt alles auf Gottes Wirken später zurück und sagt, das, was mir Schlechtes passieren sollte, das ist zum Guten geworden. Die Umstände führen ja schließlich auch zur Rettung seiner Familie. Und jetzt frag dich mal, wie konnte Gott die dir zugefügten Verletzungen bei dir denn nutzen? Hat dein Charakter an Standfestigkeit gewonnen? Kannst du dich jetzt in andere hineinversetzen und ihnen Trost und Orientierung geben, wurden deine Prioritäten im Leben dadurch wieder richtig gerüttelt? Was ist dadurch Positives entstanden? Wo ist da Gottes Plan vielleicht hinter? Bei Gott ist eine Verletzung erst der Anfang einer Geschichte, nicht das Ende. Nochmal, bei Gott ist eine Verletzung erst der Anfang einer Geschichte, nicht das Ende. Und fünftens, und mir der wichtigste Punkt heute, fokussiere deine Versöhnung mit Gott. Die Ausleger sind sich einig. Josef ist nur eigentlich ein Abglanz und eine Symbolfigur für Jesus im Alten Testament. So wie Josef sagt, ich bin euer Bruder, den ihr verkauft habt, kann auch Jesus das sagen. Jesus wurde auch verkauft für ein paar Silberlinge. Josef war zu Unrecht im Gefängnis. Jesus war zu Unrecht am Kreuz. Bei Josef ist keine Schuld im Leben erkennbar. Jesus ist der einzig schuldlose Mensch. Wie Josef vergeben hat, erhalten wir auch durch Jesus Vergebung. Und wie die Brüder Josef verkauft haben, so verkaufen auch wir Jesus immer wieder für unseren egoistischen Lebensstil. Jesus sagt auch zu uns, ich bin euer Bruder, ich bin dein Bruder und mach dir deswegen keine Vorwürfe mehr. Wie die Brüder ihre Absichten ernsthaft machten, so sind auch wir gefordert, unsere Absichten ernst zu zeigen, erkennbar ernst. Oder machen wir weiter wie bisher? Darf Gott unsere Ernsthaftigkeit, unseren neuen Charakter entdecken? Zeigt unser Handeln unsere Herzenshaltung? Ein liebendes Herz muss doch zu liebenden Handlungen führen. Ein erneuertes Herz zu einem Handeln ohne Sünde. Jesus spricht, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und wer mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Welch ein Beziehungsausdruck gebündelt in einem Vers. Und die Basis dafür ist, zu zeigen, Gott, ich meine es ernst und ich halte deine Gebote. Gibt es etwas, wovon du dich abkehren solltest? Gibt es etwas, wo du weißt, damit zeigst du nicht gerade, dass du Gott liebst? Die Versöhnung mit Gott hängt an uns, denn die Bibel sagt ganz eindeutig, wer die Sünde bekennt und umkehrt, dem ist vergeben. Vielleicht ist dieses Umkehren für dich gerade nicht greifbar. Du weißt gerade nicht, wo du umkehren sollst, aber hast so ein Gefühl einfach nur, irgendwie Gott, bin ich dir nicht nah. Es gibt einen Mann in der Bibel, der total versagt hat. Petrus hat 3-mal Jesus verleugnet. 3-mal sagt er die Beziehung zu Jesus ab. 3-mal reißt er die Brücke ein. 3-mal verspricht er sein Versprechen gegenüber Jesus, ja, gegenüber Gott. Welche Aktion fordert Jesus später von ihm? Er fordert von ihm die aufrichtige Herzensentscheidung. Er fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? So fragt Jesus dich heute auch, hast du mich lieb? Die wichtigste Beziehung im Leben ist nicht die Beziehung zwischen Menschen. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist zwischen dir und deinem himmlischen Vater. In welchem Zustand ist diese Herzensbrücke? Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern zeigt uns, wie menschliche Versöhnung wieder möglich ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Begegnung erwarten, die Substanz der Beziehung prüfen und wirklich zur Vergebung auch bereit sind. In allem ist Gottes Wirken erkennbar. Halte deine Augen offen. Aber Josefs Geschichte ist nur ein Abglanz, ein Hinweis auf die wichtigste Versöhnung unseres Lebens, die Versöhnung mit Gott. Und ich möchte dich jetzt einladen, aktiv zu werden. Ich habe euch vorgewarnt. Aktiv werden, es bedeutet nicht einfach, um jetzt um etwas nach außen hin für alle irgendwas zu zeigen, sondern um dir selber etwas bewusst zu sein, um selber den Mut zu fassen, etwas zu tun. Alle, die in der ersten Reihe bei einem Lied aufstehen, während alle anderen sitzen, wissen, dass manchmal ein Ausdruck der Anbetung schon Mut kostet. Wie viel mehr ein Schritt der Entscheidung. Ja? Etwas körperlich zu tun, beweist einem selbst, dass man es ernst meint. Ich möchte dich einladen. Wenn du sagst, es ist dran, umzukehren, es ist dran, Buße von bestimmten Verhaltensweisen zu tun, für dich ist dran, in bestimmten Stellen im Leben wieder Gott und dir selbst zu zeigen, Jesus, ich hab dich lieb, dann habe ich ein Symbol für dich. Das ist der umgekehrte Pfeil, der U-Turn-Pfeil. Den könnt ihr nehmen, den Kleber lösen und zum Kreuz bringen. Für euch als Zeichen, erkennbar und nachvollziehbar, bei mir wird sich etwas ändern, bei mir soll sich etwas ändern. Vielleicht ist es aber auch für dich einfach nur dran zu sagen, Jesus, ich hab dich lieb und das soll wieder wichtiger werden in meinem Leben. Dann habe ich für dich das Herz, das du nehmen kannst und genauso ans Kreuz bringst. Ich habe euch nicht gezeigt, die Symbole, also nicht dran gemacht, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, weil das kriegt ihr auch so hin. Sondern weil genau das auch in meinem Leben gerade wichtig ist. Wie oft verheddert man sich im Alltag? Wann hast du zuletzt gebetet, Jesus, ich hab dich lieb? Wann hast du zuletzt gesagt, dieser Bereich in meinem Leben, so geht's nicht weiter, da muss eine Umkehr stattfinden?